SRF 2 Kultur.
Sie haben es vielleicht schon gehört, Walter Jens ist tot. Der Philologe und Schriftsteller ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der ehemalige Präsident der Akademie der Künste und Rhetorikprofessor galt in Deutschland als moralische Instanz und als einer, der das geistige Leben im Nachkriegsdeutschland maßgeblich mitprägte. In einem Interview, das er SRF 2 Kultur vor einigen Jahren gab, beschrieb er sich so.
Ich finde mich als einen bürgerlichen Radikaldemokraten der Aufklärung verpflichtet. Meine Hausheiligen heißen Lessing und Fontane. Das heißt Aufklärung um jeden Preis, aber auch Nonchalance, Liberalität, Toleranz, die Kunst den anderen gewähren zu lassen bei großer Entschiedenheit.
Walter Jens, der 90-jährig gestorben ist. Walter Jens ist gestorben. Er war einer der prägenden Intellektuellen der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Der Rhetorikprofessor Walter Jens mischte sich streitbar in Debatten ein, war zuletzt aber verstummt. Der Intellektuelle litt seit Jahren an Demenz. Gestern Abend ist Walter Jens 90-jährig in Tübingen gestorben. Bei mir im Studio ist jetzt Literaturredaktor Felix Schneider. Felix Schneider, wer war Walter Jens für Sie?
Ein Radikaler im öffentlichen Dienst.
Was heißt das, ein Radikaler, und was heißt das, öffentlicher Dienst?
Ja, Sie haben recht, es ist doppeldeutig. Also es gab in Deutschland in den 70er Jahren gab es einen radikalen Erlass, der sagte, dass Leute, die im öffentlichen Dienst sind, Beamte oder Angestellte, wenn sie kritische Ansichten haben, eben als Radikale gelten und vom Berufsverbot bedroht sind. Natürlich, Walter Jens war Professor, er war Beamter. Er hatte radikale Ansichten. Er fühlte sich radikal der Aufklärung verpflichtet. Und man kann sich fragen, was heißt radikal? Radikal heißt, zu den Wurzeln zu gehen. Für ihn hieß das zur Antike zurück, zum Christentum, allerdings feministisch und pazifistisch gelesenes Christentum. Es hieß radikal demokratisch, das heißt konsequent demokratisch zu sein, und ein Republikaner, auch ein Wort, das man heute so gar nicht mehr brauchen konnte. Im öffentlichen Dienst, haben Sie gefragt, er betrachtete einen Redner als jemand, der im öffentlichen Dienst ist. Das heißt, wenn er eine Rede hielt, und er hielt sie auf Kanzeln, hat sehr gerne gepredigt, im Hörsaal, das waren keine Vorlesungen, das waren Reden, er hielt sie in den Medien, auf Kongressen, er hielt sie auf Parteitagen, dann wurde der Raum, wenn er dort sprach, zu einem öffentlichen Raum. Er hat das so verstanden wie eine Art Parlament, also ein Ort, wo die Res Publica, das heißt die Gesellschaft, sich mit ihren Problemen auseinandersetzt. Deswegen auch immer so dieser staatsbürgerliche Gestus, den er so drauf hatte. Die Pathetik, das war so die Pathetik der 20er und 30er Jahre. Deswegen auch ja diese langen Sätze, deswegen auch dieses bildungsbürgerlich Ernste. Wirklich ein öffentlicher Ort, wo die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, ihre Angelegenheiten verhandeln. Das hieß für ihn Rhetorik und Reden.
Also der radikale Walter Jens war nicht nur Redner, sondern auch Schriftsteller. Er hat unter anderem auch mit seiner Frau Inge Jens Bücher geschrieben.
Ja, er hat sogar als Schriftsteller, als Belletristikautor angefangen. In der Gruppe 47 hat er zweimal ganz knapp den ersten Preis verpasst. Also der wirkliche erste Preis erhielt damals dann Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Das ist ja nicht ehrenrührig, gegen die zwei zu verlieren. Er hatte einen ganz bekannten Roman geschrieben, der hieß kurz und bündig Nein, die Welt der Angeklagten. Das war ein Roman über ja so geschlossene, totalitäre Regimes, so könnte man sagen. Ein Roman über totalitäre Regimes. Und er hat dann gefunden, dass einfach seine Begabung nicht ganz reicht zum Romanschreiben, und hat angefangen nachzuerzählen und zu übersetzen. Er hat weite Teile der Bibel übersetzt, alle vier Evangelien, auch den Römerbrief, auch die Offenbarung. Und er hat die Lysistrata, ist eines seiner bekanntesten Stücke, also das ist nicht zufällig, nicht? Antike und die Geschichte der Frauen, die das Kapitol besetzen, die Akropolis besetzen und dann in Gebärstreik, in Sexstreik treten, um die Männer vom Krieg abzuhalten. Das war eines seiner Lieblingsstücke.
Ja, er war also Schriftsteller, er war Redner. Walter Jens war aber auch ein Politiker. Welche Bedeutung hatte Walter Jens für die Bundesrepublik Deutschland?
Er hat eine große politische Bedeutung für die Bundesrepublik, aber er war nicht Politiker. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich bin als Politiker vollkommen ungeeignet, weil viel zu ungeduldig. Er hat zwar lange Sätze gemacht, aber die waren immer so unterteilt in ganz scharfe, kurze Satzabschnitte. Man kann sich überlegen, ob das diese Art, diese Rhetorik nicht einfach von seiner Krankheit, nämlich dem Asthma, kommt. Aber gut, das war nicht Ihre Frage, sondern Ihre Frage war die Bedeutung. Ich würde sagen, man kann sie gar nicht hoch genug einschätzen. Also nicht er allein, aber Intellektuelle wie er haben aus der postfaschistischen, also dem postfaschistischen Deutschland einen demokratischen Staat gemacht. Und das hieß viel. Ich kann mich an diese Zeiten in der Bundesrepublik noch erinnern, wo jeder Zweite irgendwie braune Ansichten äußerte und wenn man auf die Bibliothek ging, bei jedem Professor irgendwie einen Kommentar der Rassegesetze fand. Und Jens hat nun wirklich die demokratischen Traditionen dieses Deutschland ausgegraben. Er hat versucht, Autoren wie zum Beispiel Ludwig Uhland den Rechten zu entreißen und gesagt, es ist unser Uhland und nicht irgendein Rechter. Das heißt, die Entstehung einer Demokratie, das kann ja nicht per Beschluss der Alliierten gemacht werden, ist wesentlich Leuten wie ihm zu verdanken.
Bei den Protesten in der Türkei stehen junge Frauen und Männer zuvorderst. Junge Menschen, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. Eine Generation, die in den 90er Jahren aufgewachsen war, ohne gesellschaftliche Vision galten sie bislang eher als unpolitisch. Für diese Generation, die mit Facebook und Popkultur groß geworden ist, sind die aktuellen Demonstrationen wie ein Erwachen und sie bedeuten Hoffnung. Einer von den Demonstranten ist ein Schauspieler, den Dagmar Walser am Wochenende bei einem Theaterfestival in Karlsruhe getroffen hat.
Früher habe er sich immer gefreut, wenn es einen Anlass gab, die Türkei zu verlassen. Doch diesmal sei es ihm und seinen Kollegen schwer gefallen, zum Gastspiel zu kommen. Wäre es im Moment nicht wichtiger gewesen, in Istanbul zu bleiben und an den Protesten teilzunehmen? Der Regisseur Fatih Gengschal.
Some people in the piece didn't want to come, said that we should stay here, it's more important to be here. And then we just had a big discussion and we decided that we should come and see what we can do with this work.
Sie beschlossen, der Einladung nach Karlsruhe zu folgen und im Rahmen des Festival Premiere, das junge europäische Theaterschaffende versammelt, ihre Arbeit zu zeigen. Die Theaterproduktion malt in einer Reihe von Episoden das Bild einer Generation, die in den 90er Jahren aufgewachsen ist und sich selbst eher orientierungslos zeichnet. Erzählt werden collagenhaft private Erinnerungen der fünf Performer, Türken und Türkinnen aus der städtischen Mittelschicht, deren Zusammengehörigkeitsgefühl sich bislang vor allem auf popkulturelle Erfahrungen bezog. Ein bewusst unfertig gehaltenes Work in Progress, vor einem Jahr entstanden und seither immer wieder angepasst.
Every performance was different already before these events happened.
Doch diesmal ging es um mehr als ein paar künstlerische Anpassungen. Die Entwicklungen der letzten zwei Wochen rund um den Gezi-Park hatten die Produktion eingeholt. Das Lebensgefühl der Gruppe verändert. Fatih Gengschal.
Because this work is about us and this work reflects who we are. And I think the protests there also is about who we are and how we claim our space.
In den aktuellen Protesten, wie in ihrem Theaterprojekt, gehe es ganz direkt um sie. Ihr Leben, ihre Zukunft. Nun hat die Realität das Stück weitergeschrieben, ihm einen neuen Kontext gegeben.
You said very well that the realities wrote the last section of the show, and actually it made the dramaturgy much more clear and much more immediate and urgent, and it gave it a very good frame.
Im Foyer des Theaters hat die Gruppe spontan eine Installation aus den wichtigsten Requisiten der letzten Tage aufgebaut. Demonstrationsschilder, Schutzmasken, Flaschen mit Milchwasser gegen das Tränengas. Und auch, was dann auf der Bühne gezeigt wird, wurde neu gerahmt. Sie hätten nicht proben können wegen der Demonstrationen, entschuldigt sich etwa der Regisseur am Anfang aus dem Off. Oder am Schluss assoziieren wir beim eingespielten Theaterrauch nicht mehr Disco-Nebel, sondern Tränengas. Der neue Kontext wirkt wie eine Befreiung für das Stück. Und der Regisseur Fatih Gengschal ist voller Hoffnung.
This is a very hopeful moment, I think, because these protests came out of not a political point. It was a very humanistic point that it came out. And this way they spread is also about sort of a humanitarian aim against police violence.
Nun geht es darum, dieses Gefühl der Hoffnung, das sie vor einem Jahr, als die Theaterproduktion entstanden ist, noch gar nicht kannten, erhalten zu können. Denn was derzeit in verschiedenen Städten der Türkei geschehe, sei wie ein gemeinsames Lernen über gesellschaftliche Grenzen hinweg. Eine Art Demokratie-Workshop.
This is like a democracy workshop for us. So this is a very good opportunity for people really to learn together and build something together by claiming this space, this literal space of Gezi Park and other areas, but also our space against the state and our space and lives.
Die letzten Tage war das Internet, Facebook vor allem, eine wichtige Verbindung nach Istanbul für den Regisseur Fatih Gengschal. Heute Abend sind er und seine Kollegen wohl wieder im Gezi Park anzutreffen, um dort nicht nur für eine bessere Zukunft zu demonstrieren, sondern wohl auch neue Inputs für ihre künstlerische Arbeit zu bekommen.
Es regnete und regnet wieder. Vor allem im Osten Deutschlands haben die Niederschläge verheerende Auswirkungen. In ganz Mitteldeutschland stehen Städte und Dörfer unter Wasser. Auch Museen, Schlösser und Kunstsammlungen stehen unter Wasser. Kulturgüter sind teils massiv bedroht, denn Flüsse und Kanäle steigen über Ufer und drohen Dämme zu brechen. Ich habe mit dem Kulturjournalisten Maximilian Grosser gesprochen und ihn gefragt, was er persönlich bisher von der Flut gesehen hat.
Ich bin gestern die Strecke Hannover-Berlin gefahren und die ist inzwischen gesperrt. Da gibt es eine ICE-Brücke und normalerweise ist die Elbe da nur ungefähr 100 Meter breit. Und gestern war sie ungefähr, erstreckte sie sich auf einer Breite von ungefähr einem Kilometer.
Ein Blick zurück. Vor 11 Jahren, im Jahr 2002, gab es schon mal eine Flut. Maximilian Grosser, was hat man aus der Flut 2002 gelernt?
Also in den betroffenen Gebieten hat man aus der Flut von 2002 sehr viel gelernt. Man hat überall Dämme errichtet, auch Dammbauten geplant, hat Auffangbecken errichtet. Im UNESCO-Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz hat man ein mobiles Deichsystem errichtet, das den Park schützt. In diesem Gebiet fließen zwei Flüsse zusammen, die Elbe und die Mulde. Und das ist auch dieses Jahr wieder ein sehr stark betroffenes Hochwassergebiet. Das Schloss Luisium als Zentrum des Parks ist noch nicht geflutet. Das ist von diesen mobilen Deichwänden noch geschützt. Allerdings ist der klassizistische Park mit Wasser vollgelaufen. Da steht das Wasser auch heute noch drin. Und da sind die Schäden noch nicht abschätzbar. Allerdings sind die Schäden nicht so enorm wie 2002. Das Problem beim Hochwasserschutz, was immer noch existiert, ist, dass noch nicht ausreichend Dämme gebaut wurden. Das hat einfach auch damit zu tun, dass viele Dämme geplant sind, aber durch Einsprüche von Bürgern eben aufgehalten werden. Und man hat einfach auch so früh noch nicht mit einer erneuten Flut wie 2002 gerechnet. Also die Flut kommt sozusagen zu früh.
2002 gab es eben erschreckende Bilder aus Dresden. Der Zwinger stand unter Wasser, wie auch die Semperoper. Welche Auswirkungen hatte die diesjährige Flutkatastrophe auf die Kultureinrichtungen entlang der Elbe?
Also die Kultureinrichtungen entlang der Elbe in Dresden sind dieses Jahr von dem Hochwasser verschont geblieben. Man ist da wirklich sehr glimpflich davon gekommen. Das hat aber auch damit zu tun, dass man aus den katastrophalen Umständen von 2002 gelernt hat. Man hat zum Beispiel auch überall mobile Spundwände bereitgestellt, die zum Beispiel verhindern, dass Wasser in den Zwinger eintreten kann. Und bei den Gemäldesammlungen der alten und neuen Meister hat man eben auch gelernt, man hat dazu eine Art Arche, wie es genannt wird, ein neues Depot im Innenhof des Albertinums errichtet, wo die rund 4000 Gemälde dieser Sammlung nun vor Hochwasser geschützt eingelagert sind. Und gleichzeitig hat man sich nach dem Hochwasser 2002 eben zusammengesetzt. Da haben sich Vertreter der Museen und anderer Kultureinrichtungen wie auch Theater oder der Oper zusammengesetzt und haben eine Art Hochwasserschutznetzwerk gebildet. Das muss man sich als optimierte Kommunikationskette vorstellen, die halt bis in die Ministerien und die Landeshochwasserstellen reicht. Die Prognosen der Landeshochwasserstellen haben sich da als sehr, sehr gut erwiesen, dass man da sehr schnell reagieren kann und eben die Kulturgüter, die in den Museen eingelagert sind, vor Hochwasser schützen kann. Gleichzeitig hat man natürlich auch die Mitarbeiter geschult und jeder neue Mitarbeiter, der in den Museen entlang der Elbe anfängt, bekommt heute eine Art Katastrophentraining, bevor er dort richtig arbeiten darf.
Wie sieht denn die Situation in Thüringen aus, wo das Hochwasser enorm gewütet hat?
Also in Thüringen drohten zwei Talsperren überzulaufen und da hat man dann die Schleusen geöffnet, sodass eine Menge Wasser sintflutartig in die Fläche gelaufen ist. Davon ist der Greizer Park ganz besonders getroffen. Ein Landschaftspark im englischen Stil, der jetzt gerade auch erst fertig saniert wurde, der wurde jetzt mit Massen an Geröll und Schlamm geflutet, dass die ganze Parklandschaft jetzt eher einer Mondlandschaft gleicht. Den Schaden beziffert man da auf ungefähr 2,6 Millionen Euro. Inzwischen hat man da auch zu Spenden aufgerufen und aus dem ja viel geächteten Katastrophentourismus versucht man jetzt auch eine Art Gewinn zu schlagen. Man hat in dem Park eine Art Katastrophenparcours eingerichtet, der daraus besteht, dass dort überall Schilder mit den Bildern über den Zustand vor der Flut des Parks präsentiert werden. Die Parkbetreiber damit an das Gewissen der Katastrophentouristen appellieren und sie zu Spenden aufrufen.
International genießt Schweizer Design einen sehr guten Ruf. Und trotzdem, nach der Ausbildung fällt es jungen Designerinnen und Designern schwer, einen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Darum starten das Bundesamt für Kultur, die Schweizer Kulturstiftung und der Förderfonds Engagement Migros eine eigentliche Offensive in der Designförderung. Eine Schlüsselrolle übernimmt dabei der neu gegründete Förderfonds der Migros. In diesen Fonds fließt 10% der ausgeschütteten Dividenden der Mikrounternehmen wie Denner und Globus. Karin Salm hat bei Hedi Graber, der Kulturchefin der Migros, nachgefragt.
Hedi Graber, heute wird das Migros-Engagement, also die kleine Schwester, der kleine Bruder des Migros-Kulturprozents, sichtbar. Und zwar stellt man hier vor, wie man in der Designförderung aktiv sein will. Eine Form der Kulturförderung. Warum stürzt sich das Migros-Engagement ausgerechnet auf Design?
Design ist ein wichtiger Bestandteil, passt auch gut zur Migros und wir setzen dort an, wo die öffentliche Hand nicht mehr weiterkommt. Es gibt ja zahlreiche Preise im Bereich Design. Unsere These ist mehr, wir wollen gutes Schweizer Design auch marktfähig machen. Wir lancieren jetzt mit unserer Initiative Creative Hub ein Format, das die Schweizer Designer vernetzt. Sie können sich dort coachen lassen. Sie können auch überprüfen, ob ihre Modelle auch wirtschaftsgängig sind. Sie können Prototypen produzieren, Businesspläne entwerfen und so weiter. Wir wollen eigentlich das Design dort abholen, wo es nicht nur mehr schön ist, sondern wo es dann auch nützlich wird, wenn es nämlich unter die Leute kommt.
Also eine Art der Geburtshilfe. Jetzt haben Sie so einen Prototypen entwickeln lassen in einer kleinen Serie. Das war der Preisträger letztes Jahr, ein Designer, Tai Hua heißt er.
Wir können natürlich vom Bundesamt für Kultur profitieren, weil Tai Hua hat letztes Jahr den Design Award bekommen. Und wir konnten mit ihm jetzt eine Lampe weiterentwickeln und herausfinden, was es produktionstechnisch braucht, dass diese Lampe auch einigermaßen kostengünstig in die Läden kommen kann. Und so haben wir jetzt einen Prototypen und wir hoffen natürlich auch, dass dieser Prototyp dann sich multiplizieren wird. Die erste Auflage sind einmal 25 Lampen, aber wir hoffen natürlich, dass nach unserem Auftritt hier an der Art in Basel auch dieser Prototyp weiterverkauft wird.
Also so gibt es eine Zusammenarbeit zwischen BAK und diesem Migros-Engagement. Sie können hier an der Art sozusagen Ihre Scouts losschicken. Wie sieht die Zusammenarbeit aus bei der Pro Helvetia? Die fördert ja den Nachwuchs im Design.
Pro Helvetia und Engagement Migros ergänzt sich ebenfalls. Wir fördern ja nicht ausschließlich Nachwuchs. Es kann aber gut sein, dass jemand der von der Pro Helvetia auch gefördert ist, einen Platz findet bei uns im Creative Hub, in einem dieser Programme. Wir können aber natürlich auch Designerinnen und Designer fördern, die nicht mehr mit dem Label Nachwuchs laufen. Tai Hua selbst ist ein gutes Beispiel. Er ist 38 Jahre alt und die Laufbahn eines Designers geht nicht so schnell, dass man dann schon noch ganz jung die große Karriere macht. Das sind wahrscheinlich die Ausnahmen und genau dort setzt unsere Plattform Creative Hub an.
Noch eine Frage zum Geld, eben von diesem Migros-Engagement. Da haben Sie in einer ersten Tranche 10 Millionen, jetzt dieses Jahr 7,5 Millionen. Wie viel wird jetzt hier investiert?
Der Förderengagement Migros ist natürlich so organisiert, dass wir die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nicht unbedingt in einem Jahr ausgeben müssen. Das hat sehr viele Vorteile. Dazu investieren wir auch nicht nur in Anführungszeichen in den Kulturbereich, sondern in die Bereiche Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Sport. Diese Gebiete werden wir später aufbauen. Heute haben wir eine erste Sichtbarkeit schaffen können mit dem Design. Als privater Kulturförderer geben wir keine Detailzahlen bekannt zu unserem Engagement. Wir sind jedoch so flexibel, und das ist ein grosser Vorteil, dass wir sehen, wenn dieser Creative Hub gut läuft, dass wir unser finanzielles Engagement anpassen können.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.